Last Order vor Saisonstart Podcast. Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu 1912, der S-Momenten Podcast. Frisch, fromm, fröhlich, frei, so wie wir immer drauf sind. Neben mir der Lukas. Moin.
Ja, moin.
Moin.
Tobi, neben mir.
Ja, danke, danke. Ja. ja, wir haben uns gedacht, nach der letzten Sonderfolge mit Lukas Beniermann, wo sowohl Lukas noch was zu sagen hat, als auch ich noch was zu sagen habe, treffen wir uns noch einmal kurz vorm ersten Spieltag bei unseren Freunden in Emden, um unsere Gedanken aus der Saisonvorbereitung und den ersten Spieltagen, die jetzt auch terminiert wurden, vielleicht eben auszutauschen. Einfach nur so ein bisschen Geplänkelgedöns heute ohne große Struktur einfach mal ein bisschen raushauen.
Also alles wie immer
eigentlich. Alles wie immer, genau.
Ja. Ja, erstmal zu Kreuze kriechen muss ich dann natürlich mich entschuldigen für diese unfassbar schlechte Soundqualität. Da kann weder Tobi was für, der hat noch versucht zu retten, was zu retten
alles ist. Rausgeholt.
Lukas Beniermann.
Man mag es nicht hören, aber ich habe alles rausgeholt.
Ja. Noch Lukas Beniermann konnte da was für. Wir haben uns ja getroffen im VIP-Tower und haben den Podcast aufgenommen. Und ich habe eine falsche Mikrofoneinstellung ausgewählt, die leider ziemlich ähnlich aussieht. Es gibt eine, die so quasi vorne und hinten aufnimmt. Perfekt eigentlich für Interviews. So. Und ja, die habe ich leider nicht ausgewählt, sondern ich habe Stereo ausgewählt, was quasi alles aufnimmt, nur halt hinten nicht ganz so gut.
Ja.
Deswegen kann man uns sehr gut hören und Lukas Beniermann leider nicht so gut. Ich hoffe trotzdem, dass die Folge einigermaßen gefallen hat. Du hast halt noch versucht zu retten, was zu retten ist, irgendwie das angeglichen und blau und blub. Ich habe mir noch im Hall Gedanken gemacht.
Ja.
Hall 2000, nee, 1000, wie heißt nochmal Hall?
Hall 3000.
3000, da,
na, 3000.
9000, kann auch sein.
Ja, Manni, wenn das du uns war, hörst, Hall 9000, ne?
Ja, kann gut sein. Ja. Jedenfalls da, ja, das war nicht zu hören, aber ja, du hast mir aber leider nicht ja, so gut zu
also
hören.
Also, Memo ist uns auf jeden Fall, ich meine, eigentlich wissen wir das auch, dass im VIP-Raum halt Sound immer schlecht ist. In diesem Fall war es noch beschissener, weil der ganze VIP-Raum auch leer war, weil er vergrößert wurde. Also hatten wir einen noch größeren Raum, der noch mehr hallen konnte.
Ja, aber die falsche Soundeinstellung war halt das Problem.
Die falsche Soundeinstellung war das Problem. Nichtsdestotrotz, vielleicht können wir auch nächstes Mal einfach in den alten VIP-Raum oder so, da haben wir auch schon mal aufgezeichnet, das war halt irgendwie besser.
Das ist ja theoretisch auch sehr viel Hall, oder? Ist ja auch nicht so viel.
Ja. Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir jetzt mal einen kleinen Raum.
Ich glaube einfach, das Problem war einfach nur diese Stereo-Mikrofon-Einstellung und nicht die 8, wie es heißt. Sind beides zwei Kreise, die einen nebeneinander.
Du hast dich für Infinity entschieden und nicht für 8.
Ja, genau. Der eine ist links und rechts sozusagen, der andere ist vorne und hinten auf diesem Mikro. Und ja, da wir so lange nicht mehr aufgenommen haben, war ich leider so ein bisschen raus. Es hörte sich auch in der Test, wir machen ja auch so einen kleinen Test, die Ausschläge sehen wir immer, die sahen alle noch sehr, sehr gut aus.
Ja, fair und ehrlich, um da halt dich leicht in Schutz zu nehmen, halt auch als wir den Test aufgenommen haben, da
saß
Lukas auch noch näher am Tisch, muss man auch sagen.
Ja.
Da saß er uns noch quasi direkt gegenüber, so von Tisch zu Tisch und danach hat er sich etwas bequemer hingesetzt. Ist im Normalfall kein Problem, ob ich jetzt 20 Zentimeter näher oder weiter weg bin,
genau.
Aber das hat es dann halt zusätzlich noch ein bisschen zerstört.
Ja, egal. Ich hoffe, man konnte es trotzdem irgendwie hören. Es waren ja auch ganz coole Einblicke.
Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Passagen habt, stellt sie uns gerne. Wir können sie dann auf jeden Fall beantworten.
Ja.
So ist es nicht. Ich muss dann halt auch noch auflösen. Ich habe ja sehr kryptisch angefangen, die Folge mit Lukas Beniermann, indem ich halt auf das Comeback der Eagles angespielt habe. Und jetzt ist mir halt auch klar, dass halt vermutlich den wenigsten da etwas zu sagen wird. Die Eagles, eine Rockband aus 60er, 70er, 80er Jahren, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, die sich irgendwann total zerzofft haben und gesagt haben, bevor wir wieder auftreten, gefriert hier die Hölle. Ja, und es ist nicht der ganze O-Ton, aber auch ich habe halt gesagt, also bevor ich mit Lukas Beniermann Podcast aufnehme, macht Lukas das alleine. So habe ich das dann gesagt. Und natürlich habe ich das nicht gemacht, weil ich meinen Podcast-Partner auf gar keinen Fall hängen lasse an der Stelle dann. Mitgehangen, mitgefangen, da muss man halt so eine Geschichte dann auch durchziehen. War jetzt halt auch
hast
nicht
du
so schlimm.
Genau. Wie hart hast du gelitten, wollte ich
nicht sagen. Ich habe nicht hart gelitten, nein, das muss ich auch sagen, aber ich habe halt auch so im Laufe der Saison, klar, diese Äußerungen kommen halt auch aus der Saison heraus, aus diesen Zitaten heraus, was ich natürlich auch befragt habe. Wenn ihr das genau hören wollt, hört euch die letzte Folge nochmal an, solltet ihr nicht gehört haben. habe ich ihm trotzdem auch diese Fragen gestellt und deswegen war mir das halt einfach zuwider zu sagen, ich weiß gar nicht, ob ich mit ihm dieses Interview führen möchte. Bin aber trotzdem auch dankbar dafür, war auch eine gute Erfahrung, war auch ein guter Austausch und ich muss auch sagen, er hat gut gesprochen. Ich bin gespannt, was er davon jetzt auf den Platz kriegt ab Freitag. Haben nämlich schon mehrere Trainer vor ihm gemacht, wo ich dann halt euphorisch aus Interviews rausgegangen bin und drei Spieltage später gedacht habe, schmeiß den Typen endlich raus.
Ja.
Also von daher warten wir ab, was kommt. Also die Geschichte ist halt, wie gesagt, Hell Freezes Over und irgendwann kam dann halt die neue Schallplatte von den Eagles raus, Hell Freezes Over und sie sind wieder zusammen auf Tour gegangen. Und genauso ist es halt in dem Fall gewesen. Ich habe gesagt, niemals mache ich diesen Podcast und zack, saß ich dann halt da. Das ist halt quasi also die Reminiszenz an dieses kleine Comeback-Anspiel gewesen. Würde mich übrigens auch interessieren, hier heute machen wir viel mit in die Kombi schreiben, ob das einer von euch kannte, ob jemand die Storyline von den Eagles kannte.
Genau, wer ist noch so alt wie Tobi?
Wer ist noch so alt quasi. Wie Tobi,
genau. Ja. Gab ja auch, so, als wir die Fotos, das Foto sozusagen veröffentlicht haben mit Lukas Behrmann, da gab es auch so ein bisschen Rückmeldung so von mir. Aha, er ist immer auf den Trainer rumhauen und jetzt ihm Honig ums Maul spielen in den Podcast und so. Ja, berechtigt so. Ich meine, klar, wir haben Kritik geübt und so, vielleicht auch manchmal over the top und so, aber ja, ich denke schon, wir haben das so ein bisschen aufgearbeitet. Lukas hat auch so ein bisschen da, ist darauf eingegangen und ich hoffe, das war für alle eine, abseits der Soundqualität noch eine schöne also informationsreiche Folge und so.
Ja.
Deswegen, ich bin ja für Kritik auch immer offen, deswegen, das ist schon okay, wenn da Kommentare ankommen. Und die waren ja auch berechtigt, ne? Also einerseits ne, viel auf den Trainer rumhauen und dann andererseits dann nicht mehr und so, aber ja. Dafür ist ein Podcast dann auch so ein bisschen da, dass man dann sagt, hier, wie hast du das denn genommen mit der Kritik und so, wie geht man damit um und bla. Und da hat er viel, ist er viel drauf eingegangen. Ja, und man muss sagen, wenn man so das Umgehen mit Kritik geht, ansieht, so in der Vorbereitung gab es wenig Anlass zur Kritik aktuell.
Das ist richtig schockiert für uns und das also auch über lange Strecken ist die Saisonvorbereitung so gut gelaufen wie nie. Wir haben jedes Spiel gewonnen.
Ob wir jemals eine Saisonvorbereitung hatten? Ja, hatten wir mit Sicherheit schon mal, aber so in der näheren Vergangenheit, wo wir quasi durchmarschiert sind, alles gewonnen, man muss immer sagen.
Ja, klar. Nee, also in den letzten Jahren hatten wir es auch gar keinen Fall.
Nee, definitiv nicht, deswegen ja. Also, aber wird bestimmt einer sagen, ja, hallo, klar, als wir in die dritte Liga aufgestiegen sind,
haben
wir
alles gewonnen zum Beispiel. Da erinnere ich mich halt auch nicht, das würde mich auch interessieren, wie das in dem Jahr war, bevor wir in die dritte Liga aufgestiegen sind. Danach war es auf jeden Fall nicht mehr der Fall, das kann ich nur sagen.
Ich glaube auch, dass es da immer so die ein oder andere Niederlage gab, mal mehr, mal weniger deftig. Ja. Es ist jetzt relativ positiv. Generell, also die Anfang, also die Spiele an sich gehen wir, glaube ich, nicht ganz so tief ein. Wir beide haben zusammen, glaube ich, 2 Spiele gesehen.
Ja.
Paderborn und jetzt Rödinghausen haben wir beide. Ja, in Paderborn. Ach Quatsch, Paderborn, Papenburg,
sorry. Papenburg, ja, genau.
Komm, ich habe Paderborn jetzt.
Ich so auf, wo war ich?
Wo warst du? Als du irritiert warst, hat mich das irritiert.
Papenburg, ja.
Genau, Papenburg war das erste Testspiel und wir haben zusammen auch das letzte quasi gesehen.
Ja, genau.
Und ich habe dazwischen auch noch 1-2 Spiele gesehen. Und Papenburg als erstes, eigentlich so ein ganz guter Reinkommer, ist jetzt nicht so ein Verein, der sich abschießen lässt, sondern wo noch ein bisschen spielerische Qualität auch noch da ist, so oberes Drittel, also erster, dritter, glaube ich,
in der Landesliga. An dem Tag, als Torben Deters Verpflichtung verkündet wurde, ne?
Das
war das nicht so? Weil wir haben noch, glaube ich, darüber diskutiert, sein. Ob er da ist oder nicht, und wir haben gesagt, nee, der ist nicht da. Der war halt an dem.
Das Spiel kann sogar sein, ja.
Genau.
Ich meine, das war nicht mehr richtig in Erinnerung, aber genau, das kann gut sein. Da hat er noch nicht gespielt. Aber das war halt so ein Spiel, wo man halt so ein bisschen auch schon sehen konnte, man ist hier nicht nur zum Toreschießen da, sondern der ein oder andere Spielzug, ein ganz bisschen Abwehr, wird sich hier auch zeigen müssen. Wie gesagt, Landesliga, 2. oder 3.
Und man muss auch sagen, man hat auch gesehen, dass Benjamin viel durchgetestet hat. Ne?
Ja, klar,
also er ist halt viel hin und her gegangen. Und das, klar, gerade fürs erste Testspiel, wenn du anfängst zu gucken, na, Stärken mal rauskristallisieren, das war auch gut anzusehen, dass da halt deutlich gearbeitet wurde am Spielfeldrand auch.
Ja. Ging dann 5-0 aus, auch noch so, da fehlte noch so ein bisschen so Außenspieler, aber sich so ein bisschen auch durch die Vorbereitung so zieht, dass das dann Spieler mal auf den Außen getestet wurden, einfach an die Zumdiks oder Mika Stuhlmacher und so, was man da so ein bisschen probiert. Man hat auch ein bisschen, jetzt nicht in dem Spiel, aber später dann auch noch so ein bisschen Viererkette, Dreierkette ausprobiert, aber dafür ist die Vorbereitung halt da und es war alles in allem ja relativ erfolgreich. Das Spiel danach, kann sogar sein, dass das relativ zeitnah danach war dann ja zu Hause oder in Pub, in Bokelo.
Wir wollten nur eben kurz dazu sagen, es haben sich tatsächlich sogar Chancen, Tod und Volltreffer an dem Tag erstmal rausgestellt.
Ja?
Stimmt. Also ich habe schon einen neuen Lieblingsspieler auf dem Platz entdeckt mit dem Herrn Ulbricht.
Ja, Julian Ulbricht, genau. Auch ein Neuzugang.
Ja.
Und der Chancentod, auch ein Neuzugang, zumindest in dem Spiel noch. Simon Engelmann, ne, von uns ja
darf
auch.
Man, darf man da von Neuzugang sprechen oder ist es ein Altzugang?
Der erste, ne, glaube ich. Der erste,
ja,
die erste Verpflichtung.
Ist die erste Verpflichtung, ja, quasi.
Also im Prinzip unter den Neuzugängen der Altzugang.
Ja, genau. Und auch
hat so nichts mit seinem Alter zu tun.
Ganz sagen, vom Altersschnitt so alt wie alle anderen zusammengespielt.
Ja, auch.
Who's your daddy? Engelmann.
Ja. Auch kritisch beäugt von uns vorher. Aber ich muss auch schon mal einen kleinen Spoiler zu sagen. Wir gehen auch auf die Neuzugänge so ein bisschen ein. Auch eher eine positive Überraschung insgesamt.
Auf jeden Fall.
Muss man definitiv sagen. Und könnte auch ein wichtiger Baustein sein. Haben wir aber auch gesagt, ne, wenn er sich macht und so, dann kann man die Kritik dann auch streichen. Aber Skepsis war halt immer schon so ein bisschen die ganze Vorgeschichte und so.
Auch darauf sind wir ja in dem Interview mit Lukas Biniermann eingegangen, weil mich auch wirklich interessiert hat, ob der sich halt in das Teamgefüge reinsetzt, ob da halt auch also Mannschaftsfeeling da ist oder ob da halt so ein Egozentriker kommt. Also jetzt alle Leute, die wir verpflichtet haben, es ging ja nicht nur um Engelmann, aber der sticht einem natürlich als erstes hervor, weil das halt auch ja, das ist eine Marke auf dem Platz, ne? Also den merkst du halt, ne?
Ja, genau. Und auch was er so sagte, da das kann man auch so, in der, zumindest was die Vorbereitung angeht, kann ich das so bestätigen. So einer, der Bock hat, einer, der sich mit der Aufgabe identifiziert und auch mit seiner Rolle im Team und so. Aber ja, ne? Alles noch mit Vorsicht zu genießen vor der Saison. Vielleicht reden wir ein paar Spieltagen schon ganz anders.
Ja,
aber,
ja, genau. Ja. Vielleicht reicht auch ein Spieltag. Mal
abwarten. Weiß nicht. Ja, ne, einer glaube ich nicht. Also selbst wenn wir gegen Kickers M verlieren sollten, wovon ich natürlich nicht ausgehe, aber das ist jetzt ja nicht gut, kommt immer auf die Art und Weise an, logischerweise. Letzte Saison haben wir auch 1-0 verloren. Das war aber ein ganz, ganz schlimmes Spiel. Wenn wieder passiert.
Wenn wir 0-3 nach Hause kommen, ohne irgendeine Chance auf ein Tor gehabt zu haben, dann reden wir anders.
Ja, das kann gut sein. Aber nicht unbedingt über Engelmann. Also, aber über die ganze Situation wahrscheinlich. Ja, ja. Gut, genau. In Bokolo ging es dann weiter. Das war dieses Spiel, so wo so man dann eher sagt,
Bestehen vom
Bokolo. Genau, da ist das Drumherum wichtiger als das Spiel und so. Genau. Da wurde halt so ein bisschen, ich glaube, es stand ja schon in den ersten 10 Minuten schon 3-0 für Meppen und so. Und wie das in so einem Spiel ist, wenn das erste Tor fällt, war bei Parkmuck auch ein bisschen so, da stand zur Halbzeit, glaube ich, noch 0-0 oder 1-0 oder so. Und dann geht es halt immer schneller, weil A, lassen die Kräfte bei so einem Team dann auch eher nach. Papenburg, glaube ich, auch ersten Trainingstag oder so gehabt da an dem Tag. Und ja, dann geht sowas, bei Bokolo geht es dann natürlich noch schneller, die dann, glaube ich, in der Kreisliga auch oben mitgespielt haben, aber das ist natürlich nochmal noch ein krasserer Unterschied. Nochmal zwei Ligen drunter als Papenburg. Da ist das klar, dass das, was auf dem Platz passiert, nichts aussagekräftig ist. Da wird halt ein bisschen Fußball gespielt, ein bisschen Tore geschossen und so. Und
ein bisschen Taktik ausprobiert, ne?
Ja, das glaube ich auch nicht mal, weil was willst du denn da machen? Gefühlt stehen 10 Spieler vorne. Ab und zu, Bokolo ist, glaube ich, einmal sogar allein aufs Tor zugelaufen und da musste Abwehr und Torwart auch mal ein bisschen eingreifen. Aber sonst ging, glaube ich, nicht allzu viel. Da ist das drumherum, wie gesagt, wichtiger. 100-jähriges Bestehen, du hast schon gesagt, da wurden Spieler und Trainer und alles Mögliche geehrt. War bei Papenburg, glaube ich, auch so. Fällt mir noch so ein. Aber ja, da war noch mehr Spiel insgesamt zu erkennen. Jo, dann, wenn ich irgendein Spiel vergesse, tut es mir übrigens leid. Ich glaube, Hardenbeck war dann das nächste. Das war außen, da kam Meppen gerade aus dem Trainingslager in Spelle raus, quasi nach einer intensiven Woche. Das hat man wohl im Spiel auch angemerkt. Da hat Meppen 2-1 gewonnen. Da hat Engelmann auch seine beiden Tore gemacht. Und da hat er auch gezeigt, dass er wohl einer ist, der, wie man immer so schön sagt, der weiß, wo das Tor steht. Gegen Papenburg war das zum Beispiel noch so, dass er da viermal aufs Tor geschossen hat und viermal nicht aufs Tor geschossen quasi, weil es daneben ging. Ne, da hat man so gesagt, aha, okay. Ja, er weiß auch nicht, wo das Tor steht, so scherzhaft. Aber nee, da hat das dann gezeigt, dass man da mit ihm zu rechnen ist. Da 1-2 zurückgelegen, 2-1 gewonnen. Insgesamt Hardenbeck, dritte holländische Liga. Lars Bitt spielt er jetzt und nächste Saison auch Sander van Looy, der auch vor Ort war. Und das war auch das erste Spiel mit Torben Detas, der dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Und ja, da konnte man auch wieder sehen, das war auch ein Spiel, jetzt kein überragendes Spiel. Meppen war zwar insgesamt wohl besser, aber war auch qualitativ wohl besser insgesamt. Also ich schätze mal, dritte holländische Liga, was ist das? Vierte könnte schon Regionalliga-Niveau ungefähr sein. Vielleicht Oberliga, aber ja, keine Ahnung. Aber ja, Meppen gewonnen und war eigentlich auch ein ganz schönes Stadion, auch insgesamt eine relativ große Tribüne und so. Die hatten sogar LED-Banden an, so ein bisschen sehr übertrieben für ein Testspiel. Hatten nur kein Catering, leider, das war ein bisschen sehr enttäuschend, weil man da nicht mal eine schöne Frikandel oder so essen konnte, sondern nur irgendwie Snickers oder so eine Packung Chips und Getränke, aber kein richtiges Catering. Es war ein bisschen enttäuschend, aber gut, dafür war auch Eintritt frei. Also, das war dann halt so. Gut, das nächste Spiel war Garrel, glaube ich. In Garrel 3-0 gewonnen, auch ein Landesligist, habe ich nicht gesehen. Kann dazu halt nichts sagen. Das nächste Spiel dann war Emmen, 4-2. Das kann ich auch nicht so viel sagen, aber 4-2 gewonnen, glaube ich, zweimal zurückgelegen und noch schöne Tore gemacht. Die hatte ich mir noch so ein bisschen angeguckt, aber zum Spiel an sich, das war ja 14 Uhr, konnte ich nicht so viel sagen, weil nicht gesehen. Und dann Rödinghausen als Lotte danach noch. Der
einzig wahre Test, zweimal 60 Minuten.
Ja, richtig. Also da wurde reingeklotzt. 120 Minuten Testspiel, 4-0 Sieg. Lotte jetzt auch nicht Laufkundschaft. Dritter oder Vierter, glaube ich, in der Regionalliga West geworden. Mit Leon de Mai, unserem Ex Meppner. Gerade in der ersten Halbzeit Meppen klar überlegen, würde ich schon sagen. Gab dann so ein bisschen Spielunterbrechung, war relativ robustes Spiel war insgesamt. Viele, viele Meckereien auch von Lotte, die dann, wenn sie gefoult wurden, dann immer noch sich beim Schiri beschweren mussten. Das Beste war einer, der am lautesten geschrien hat, dann sofort aufgestanden ist, um sich beim Schiri zu beschweren, dass es da irgendwie nicht gelb oder was auch immer gab. Ja, Meppen macht dann in der letzten Minute das 1-0 und die zweite Halbzeit war Meppen, ja, eine Klasse besser als Lotte. Da war von Lotte vielleicht, in der ersten Halbzeit hatten sie noch wirklich vielleicht 10, 20 Minuten gute Phase, wo sie auch ein Tor hätten schießen müssen eigentlich. Aber zweite Halbzeit war da nichts mehr zu sehen. Hat Meppen dann eigentlich dominiert. Und dann auch in der Schlussphase dann 3 Tore gemacht und 4-0, ein bisschen hoch das Ergebnis. Aber hochverdient. Und Rödinghausen zum Schluss mit der Saisoneröffnung mit vor 1200 Zuschauern mit ja, Tombola, Hüpfburg und...
Genau, da ist das Spiel so ein bisschen untergegangen, muss man sagen, durch das ganze, den ganzen Jubel, der rundum zu war. War trotzdem ganz interessant anzusehen. Meppen war auch bemüht. Also ich glaube, man wollte auch einen guten Auftritt da hinlegen von den 1200 Leuten. Auch vor Ex-Meppnern, die da waren zum Gucken. Schöne Grüße an Marek Jansen an der Stelle, die ich nochmal gesehen habe. War halt solide.
Ja, genau. Rödinghausen, ich glaube auch nicht, dass die jetzt so, das war für die ja logischerweise dann auch die Generalprobe. Wir waren auf jeden Fall motivierter, würde ich schon sagen, engagierter insgesamt. Rödinghausen hat zwischenzeitlich auch immer durchblicken lassen, dass sie gut Fußball spielen können. Hat man ja vor 2 Jahren noch 8-0 gegen verloren. Unter anderem mit einem Simon Engelmann auf der anderen Seite. Deswegen, der hatte sich vor dem Spiel auch noch mit vielen Rödinghausen unterhalten, seinen alten Teamkameraden noch. Ist ja dann verständlich, aber Meppen war auch da überlegen, ist immer so eine Frage, genau wie ist so ein Test dann einzuschätzen. Aber wie du schon sagtest, das war Saisoneröffnung, das war auch darauf ausgehen, man konnte immer schon sehen, gerade beim Ersin-See hier habe ich mir immer Sorgen gemacht, da standen die Rödinghausen eben wohl häufiger auf den Füßen, dass sie sich nicht verletzt, bitte. Aber darum ging es auch, dass man sich halt nicht groß verletzt. Es gab nur einen kleinen Aufreger, wo Torben, glaube ich, sich mit einem Rödinghausener so in den Köpfe hatte. Ich auch gedacht habe, Jungs, chillt mal, das ist ein Freundschaftsspiel. Klar, ich weiß nicht, was da gesagt wurde. Ich weiß nicht, wie da eingestiegen wurde, ob da jemand auf dem Fuß stand noch nach dem Foul oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber ja, denkt man sich auch, Kollegen, ganz ruhig bleiben bitte. Aber gut, ist nichts passiert, keiner hat sich verletzt. Oliver Schmidt eigentlich noch, der auch noch geholt wurde dann als letztes bislang. Angeblich soll ja diese Woche noch was passieren vor dem Emden-Spiel, was so Neuverpflichtungen angeht. Vielleicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch nichts passiert, aber zur Ausstrahlung vielleicht, wer weiß, was da, oder wenn ihr das hört, was dann damit schon passiert ist. Aber Oliver Schmitz, wie gesagt, da beim Rödinghausen-Spiel auch nicht dabei. Irgendwie beim Lotte-Spiel einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, dann kleine Sicherheitsmaßnahme, dass man ihn dann schont da. Ja, vollkommen logisch und richtig, wenn man auch nur die geringsten Zweifel hat, ob der 100% geben kann sozusagen, oder wenn er 100% gibt, dass er irgendwas reißt oder schlimmer wird, dann sagst du, nee, nächste Woche ist Saisonstart, so da ist muss er fit sein.
Da muss er 100% haben. Genau. Dann ist er mir egal, wenn er mit 99% halt in Rödinghausen oder gegen Rödinghausen ausfällt.
Denke ich mir auch immer.
Lieber 100% gegen M.
Ich habe immer,
ob ich ihn brauche oder nicht.
Ja, richtig. Ich habe immer auch gedacht, immer wenn einer länger auf dem Boden war, habe ich gedacht, wechsel den aus, scheißegal. Aber gut, zu 90% war es halt nie irgendwas. Ja. Das ist ja beim Fußball immer so. Ne? Das sieht manchmal schlimmer aus. Es ist aber trotzdem die letzten Prozentpunkte, wenn dann doch irgendwie ein Band gerissen ist, dann ja, willst du es dann halt auch nicht. Aber gut, kann es dann in dem Fall eh nicht ändern. Aber ja, es ist nichts passiert. Keiner hat sich verletzt. Und 3-1 Sieg. Wie gesagt, Meppen klar überlegen eigentlich auch. Die war über 90 Minuten lang. Und Rödinghausen aber auch mit einem sehr schönen Tor in der letzten Minute noch das Tor gemacht. Das 3-1. Und Tobi Missner noch mit einem Traumtor. Auf jeden Fall dem schönsten Tor des Spiels. Und auch wieder zweimal Julian Ulbricht.
Ja, guter Mann.
Auf die anderen Tore bin ich ehrlich gesagt gerade nicht eingegangen, weil ich weiß es auch nicht mehr 100%.
Ist auch nicht so wichtig. Ist auch nicht wichtig. Am Ende des Tages muss jeder, der auf dem Platz steht, da auch Tore schießen können.
Ja.
Wenn das große Ziel denn erreicht werden will.
Ja.
Da darf halt jeder mal. Da erinnere ich mich halt auch an Jahre, an dem halt, also immer beliebt ja bei mir, wenn ich sage hier, dass Jens Romm Überraschungstor oder der Pulli ist immer gut für ein Tor, weißt du?
Ja, ich
damals, die Leute, die halt nicht dafür sind, müssen in der Saison auch mal zwei, drei Dinger kloppen. Und das sehe ich halt bei uns nächste Saison ganz genauso.
Sehen wir uns auch mal die Neuzugänge so ein bisschen an. Ja. Ich gehe mal von oben nach unten von der Transfermarktliste.
Ja, fangen wir doch mit dem Neuesten an. Da können wir nicht drüber reden, weil er leider erst morgen bekannt gegeben wird, so wie man im Forum liest auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt.
Auch wie ein Außenspieler.
Ja. Zweitliga-Erfahrung.
Ja, das ist so angekündigt. Die das schon da, tatsächlich.
Ja,
mal gucken. Naja. Also scheint, was das Forum angeht, was so Gerüchte streuen angeht, da ist es mal absurd, mal aber doch gut informiert tatsächlich. Ich würde diese Nachricht tatsächlich eher in die Kategorie gut informiert einstecken. Aber mal abwarten, wie gesagt.
Dass da morgen noch jemand kommt? Sind denn jetzt schon Namen gefallen?
Also wir können ja spekulieren. Ja, ich kann nicht spekulieren, weil ich wüsste nicht, wo. Ja, Zweitliga-Erfahrung, angeblich 30, angeblich 20 und ambitioniert. Das waren so die beiden News. Okay. Biancardi wurde da spekuliert. Er hat letzte Saison bei Bielefeld gespielt. Lukas Cueto hat bei Viktoria Köln gespielt. Wurde auch spekuliert. Keine Ahnung, wie realistisch das alles ist.
Bielefeld wahrscheinlich, ja, Geld haben wir
ja. Ja, ohne Ende,
ja. du musst ja so sein. Aber gut, auch das Thema haben wir ja abgehakt im letzten Podcast.
Ja. Reden wir über die Neuzugänge, die tatsächlich da sind, okay?
Ja.
Oliver Schmidt steht hier auf der Liste ganz oben, von Köln 2 jetzt gekommen, war so angekündigt als Außenspieler auch so mit Tempo und so, der ja zusammen wahrscheinlich so die mit Domröse ein bisschen die Außenflügel, so was Schnelligkeit angeht, beackern soll gegen Lotte.
Geil, habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Du sagst den Namen gerade, ey.
Und ich denke so, was?
Oliver Schmidt, ja gut, der hat ja halt nur in einem Spiel gespielt. Gut, ich weiß nicht, ob er gegen M, ehrlich gesagt, gespielt hat.
Aber ich habe ihn halt nur gegen Lotte gesehen. Da hat er mal auf Außen gespielt, mal im Sturmzentrum. Und ich muss sagen, insgesamt sehr unauffällig. Ob das ein Startelf-Kandidat ist, keine Ahnung. Ich würde schon sagen, ja. Aber
bleibt abzuwarten, ne?
Bleibt also abzuwarten.
So ein Zumdiek, der den Plan des Trainers besser kann.
Ja, genau.
Oder ist dann halt vielleicht
so ein Stuhlmacher.
Die sind dann vielleicht noch im Augenblick eher vorne, solange er unauffällig ist. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie er sich im Training verhält.
Richtig.
Aber ansonsten würde ich wahrscheinlich da eher auf einsetzen, der schon weiß, wie der Matchplan des Trainers ist.
Genau, deswegen, Stuhlmacher ist immer gestartet in der Vorbereitung sozusagen auf Außen zusammen, weil Domröse ist ja eigentlich auch eher ein Rechtsverteidiger. Er ist ja eher schon ein Außenstürmer. Und mit Harry Tonov hat man es probiert, dann die Zumdiks, genau. Dann auch mal mit Misner, dann auf der anderen Seite als Konterpart zu Domröse, als Verteidiger, der aber eine deutlich tiefere Rolle spielt, ganz klar eher ein Defensiver als Domröse. Domröse sehe ich immer tatsächlich als Offensiver, auch wenn er da eigentlich als Rechtsverteidiger nominell spielt. Aber ich finde auch gut, wenn man dann Vierer- und Dreierkette auch ein bisschen ausprobiert. Duklu gibt es ja auch noch zum Beispiel für mich. Aktuell eher einer für die Bank, aber der als erster reinkommt, wenn irgendwo was passiert hinten. Also sowohl. Also
weil gerade Tuklu auch, zumindest aus der letzten Saison heraus, mir in den Anfangsphasen immer recht gut gefallen hat. Der verliert so ein bisschen seine Balance im laufenden Spiel.
Ja.
Das ist so das, was ich letzte Saison beobachtet habe. Und deswegen kannst du genau, was du gesagt hast, immer in dem Augenblick, wo einer wackelt, bring ihn rein, dann hast du erstmal wieder Stabilität.
Genau, ist dann egal, ob es auf den Außenbahnen ist, ob es Innenverteidiger ist, ob es Innenverteidiger Dreierkette ist und so. Mal wird ja wahrscheinlich vielleicht auch mal eingesetzt werden im defensiven Mittelfeld, wobei ich da eher glaube, dass wir da im Zentrum sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber ja, mal abwarten. Deswegen Oliver Schmidt, schwer einzuschätzen, wie wir spielen werden. Also vom Grundprinzip denke ich schon, dass wir so eine Art 4-2-3-1 wieder spielen werden oder 4-1-4-1, sowas in der Art, weil wir ja auch im Mittelfeld sehr viele variable Spieler haben, die du defensiv wie offensiv einsetzen kannst. Und da ist es dann vielleicht gar nicht so wichtig, dann, ob wir dann noch einen Außenspieler dann reinsetzen oder so. Aber ja, kommen wir dann vielleicht gleich noch so ein bisschen zu. Der zweite auf der Liste, Simon Engelmann, gerade schon angesprochen. Da
haben wir auch schon viele Worte drüber verloren.
Ja.
Macht sich gut.
Eher positive Überraschung tatsächlich. Er hat sowohl Startelf-Einsätze gut gezeigt, als auch, wenn er reingekommen ist. Rolle aktuell wird wohl eher sein, dass wir ihn bringen, sozusagen von der Bank, also dass wir ihn von der Bank bringen und eher wahrscheinlich, wenn noch Not am Mann ist, so enge Spiele zu ziehen, eventuell vielleicht auch bei einem, wenn es 2-0 steht, dass er den Deckel dann so ein bisschen drauf macht, je nachdem, wenn, kommt natürlich auch darauf an, wie der Gegner eingestellt ist, ist glaube ich aber einer, der so eine Offensivreihe oder der Defensivreihe des Gegners schon gut durcheinander wirbeln kann, wenn man da nochmal irgendwie einen Akzent setzen muss. Aber wahrscheinlich eher, um enge Spiele noch zu entscheiden. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja. Noah Oberbeck, neuer zweiter Torwart.
Ja, ein hoffentlich unauffälliger Spieler für die Saison, in Anführungsstrichen.
Ja, ich hatte tatsächlich in der Vorbereitung zwischenzeitlich auch mal gedacht, er hatte eine sehr unglückliche Aktion, das war gegen Hardenberg, wo er einen relativ schwachen Schuss durch die Beine ins Tor gelassen hat, geschenkt. Ist jetzt natürlich ärgerlich gelaufen, aber wird wahrscheinlich kein Grund sein zu sagen, deswegen ist er nicht Nummer 1.
Ich habe auch das Gefühl, also in Papenburg war es, glaube ich, ne? Da war ja auch ein Platz.
Ja.
Und da ist er mir nämlich ja aufgefallen. Ich habe sehr viel Erik Domaschke in ihm gesehen. Also er lässt sich sehr viel.
Du siehst immer Erik.
Ja, klar, gut. Ich meine, er ist der Torwarttrainer. Und ich habe das Gefühl, er saugt noch sehr viel von ihm auf, lässt sich sehr viel von ihm beibringen auch noch.
Ja.
Was halt ganz interessant ist, das zeigt ja auch so ein bisschen seinen eigenen Style, hat er noch nicht so ganz drin, wenn ich halt mehr die Moves vom Trainer sehe, dann plötzlich wieder.
Okay.
Heißt ja noch nicht. Bleibt mal abzuwarten, ich bin gespannt. Hat aber ja auch ein paar, wo ich keine schlechte Figur, also keine, nee, nicht die schlechteste Figur
ist, gemacht. Ist, glaube ich, so. Ist wahrscheinlich in die Vorbereitung gegangen mit dem offenen Kampf sozusagen um Platz 1. Das wäre letzte Saison, glaube ich, also das war letzte Saison nicht so mit
Schmidt. Also auch das besprechen würde, dass du halt dem Torwarttrainer gefallen willst, indem du halt exakt den Plan fangst.
Ja, ich weiß nicht, was du da ehrlich gesagt so von Erik so viel gesehen hast, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu, habe ich da nicht so den Blick für gehabt, keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall schon, dass er ein guter Torwart ist, auch einer mit dem, wie gesagt, Anspruch Nummer 1 zu sein, der Pünd herausgefordert hat, der es jetzt höchstwahrscheinlich nicht geschafft hat, weil gegen Rödinghausen Pünti halt 90 Minuten gespielt hat.
Ja. Stimmt doch, oder?
Ich glaube wohl.
Ja.
Und ich habe ihm schon Chancen eingeräumt insgesamt, auch wegen seiner Vorgeschichte bei Kiel und bei Lübeck, wo er dann da auch zwischenzeitlich mal die Nummer 1 war. Aber ja, im Endeffekt wird sich Leistung durchsetzen und das, genau, deswegen Pünd ist jetzt auch ja eigentlich vor 2 Jahren ja noch der Torwart der Regionalliga gewesen, letztes Jahr ein bisschen abgebaut, aber ich glaube schon, vielleicht ist Pünd auch mehr so einer, der so ein bisschen mehr dirigiert auf dem Platz, einer, der vielleicht auch so ein bisschen Ansprachen gibt, das ist mir beim Rödinghausen-Spiel vor allen Dingen aufgefallen, dass das so viel passiert ist und das ist natürlich als Neuzugang schwierig, aber ja. Insgesamt schon eine sehr, sehr gute Nummer 2, war Schmidt auch, aber Schmidt hatte halt das Problem des ersten Jahres, wo er dann da viele Fehler hatte, die er dann eigentlich im zweiten Jahr abgebaut hat. Ich habe ihn ja öfter mal bei der Oberliga gesehen und bei Oberbeck bin ich mal gespannt, ob der in der Oberliga spielen wird. Oder ob er vielleicht auch nochmal angreifen wird und Nummer 1 sein wird. Das traue ich ihm wohl irgendwie zu, aber halte ich eher für unrealistisch. Gut, kommen wir zu Ersin Sehir, der zweite Neuzugang, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Aber einer, der schon relativ früh signalisiert wurde, ist Kapitän bei Norderstedt gewesen und jetzt, habe ich gar nicht gesagt, Engelmann Rödinghausen und Oberbeck kommt vom VfB Lübeck. Und Sehir, würde ich schon mal sagen, der Spieler der Vorbereitung, für meiner Meinung nach, einer, der sich, glaube ich, mit diesem Verein jetzt schon sehr gut identifiziert. Das mache ich immer daran fest, wenn Spieler immer so Bilder reposten und auch immer vom Verein und so und dann da auch immer schreiben, jo, hier, erste Trainingswoche, Vollgas und bla, sowas dann immer dann da reinschreiben in Storys und so. Klar, vielleicht bin ich auch einfach zu manipulieren und das wissen Spieler auch. Aber das zeigt mir dann immer schon, der Junge hat Bock, wollte hierhin und hat nicht irgendwie gewartet, bis was Besseres kommt, sondern hat gesagt, ich möchte zum SV Meppen. Und wenn Udo Fimis Mister ist, dann ist das der richtige Verein für mich. Keine Ahnung. Nee. Und das finde ich dann immer sympathisch. Und wenn er dann auch gute Leistung zeigt, ja, was will ich dann mehr?
Ja.
Und ehrlich gesagt, er ist halt so ein zentraler Punkt in diesem Spielsystem, glaube ich. Er ist Sechser, Achter, sowas in der Art. Also quasi das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive. Einer, der die Standards schießt. Einer, der vorangehen wird, glaube ich. Ein Führungsspieler, den man geholt hat. Und ich freue mich schon auf das, darauf, ihn in der Liga spielen zu sehen. In der Vorbereitung, wie gesagt, hat er schon einen sehr guten Job gemacht. Ich bin sehr froh, dass er da ist und ja, freue mich dann, ihn zu sehen. Für mich der Spieler der Vorbereitung.
Krass, ja, gut.
Gut, der nächste, Julian Ulbricht, vielleicht dein Spieler der Vorbereitung.
Ja, das Urteil zu vergeben vermag ich nicht, denn bei 2 Spielen, die ich gesehen habe, Er hat mir in beiden imponiert und es war auch interessant, eigentlich immer wieder seinen Namen zu lesen. So ist es nun nicht. Hat mir gut gefallen. Ich bin gespannt, ob er denn halt auch dann, wenn es darauf ankommt, das Ganze auf den Platz bringt. Ja. Ich bin positiver Dinge, dass wir da halt jemanden im Sturm haben, der wirklich gut funktioniert.
Übrigens Kapitän gewesen bei St. Pauli 2, wo er herkommt. wahrscheinlich so auch einer der wenn man bei einer zweiten Mannschaft, da wirst du irgendwann, glaube ich, sozusagen, wenn absehbar ist, dass du nicht dich für die erste empfehlen kannst, dass du dann irgendwie rausrotierst aus so einem Raster oder wie auch immer, 26, schon relativ alt für eine zweite Mannschaft, wahrscheinlich auch, weil er halt die Qualität hatte, ist er dann noch ein paar Jährchen da geblieben, obwohl man eigentlich absehen konnte, für St. Pauli 1 wird es nicht reichen. Ich meine, klar, der Sprung Regionalliga, obere zweite Liga oder halt erste Liga, das ist schon halt, ja, das ist halt so, wie wenn Meppen gegen Buccolo spielt.
Und jetzt hat er, glaube ich, auch tatsächlich so seine beste Chance auch gewittert. Also,
ja.
Und auch bei dem, also um das Zwischenfazit schon mal zu ziehen, die Mannschaft, wie sie verstärkt hat, hat absolut mehr als das Potenzial, den Aufstieg klar zu machen. Mhm. Da gehört immer das Matchglück dazu, das Tagesglück und was weiß ich nicht alle. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und wenn er auch das erkannt hat und er auch ein Garant dafür ist, dass dieses Potenzial halt da ist, dann sieht er sich halt selber in einer Saison in der dritten Liga und wer weiß, was von da halt noch geht. Vielleicht ist dann halt auch ein Tabellen-zweithälftiger Zweitliga-Verein nochmal interessiert,
wenn, ja, wenn wir dann irgendwann aufsteigen, ist klar, aus der dritten Liga in die zweite, ist logisch. Ja,
also, ja, natürlich. Ja,
nee, also ich glaube halt schon, genau, dritte Liga, das kann er auch wohl spielen, aber dann ist es, glaube ich, einfacher, wenn du mit einer Mannschaft aufsteigst, als wenn du in die dritte Liga wechselst. So.
Ja.
Und wahrscheinlich wäre dieser Sprung zu groß für ihn, aber es kann halt auch einfach sein, selbst wenn du Angebote aus der dritten Liga hast, keine Ahnung, ob er das hatte, vielleicht wollte er auch einfach hierhin. Mag auch
ein Punkt sein. Und vor allen Dingen, du musst ja auch mal fragen, vielleicht sieht er das ja genauso auch.
Ja.
Der Sprung ist mir zu krass.
Ja.
Und in Meppen kann ich halt Hero werden, ne?
Ja, genau.
Werden.
Ja. Seine Spielweise gefällt mir auch richtig gut. Ist nicht so eine Art, ich bleib mal vorne stehen, warte, bis der Ball kommt, du köpfst dann rein. Ist halt einer, der sich auch ins Mittelfeld fallen lässt, Bälle holt und verteilt und dann trotzdem vorne steht, um das Ding einzunetzen. Ist halt so ein bisschen optisch vielleicht auch so eine Art Marek Jansen. Nicht ganz so groß und breit, aber halt so eine Art wuseliger Typ, der jetzt vielleicht nicht unbedingt zwei Innenverteidiger auf sich ziehen kann.
Aber halt auch bullig, ne?
Ja, ja, ja.
Von der Optik her hätte ich jetzt wieder tatsächlich mehr an Dennis Undav gedacht, also vom Kasten her,
weißt du, der ist.
Ja,
ja. Ja, ich habe da aber so gedacht, dass der einer ist, der vielleicht jetzt nicht, wie gesagt, zwei Innenverteidiger auf sich ziehen kann und dann noch den Ball irgendwie behauptet, aber einer ist, der Ball abschieben kann, verteilen und dann immer anspielbar ist und dann weiterleitet und dann trotzdem noch im 16er steht. So was in der Art.
Ja.
Das könnte ich mir bei ihm eher vorstellen. Ist, glaube ich, von der Spielweise her auch
so ein aktiver Stürmer.
Ja, sowas, genau. Nicht, dass Marek jetzt. Ist doch schon etwas andere
das
Nummer.
Das Gegenteil von Ricci Sukutatase.
Ja, genau. Schon eine andere Art Stürmertyp. Aber auch war ja auch Wunschspieler vom Vorstand und von Smith, wenn man das so hört und die Mitteilung hört. Und ich bin auch sehr gespannt. Ist auch einer, der 100% Startelf ist, genau wie See hier, weil das sieht man in den Spielen auch. Hier beim Lotte-Spiel habe ich es immer festgemacht. Es gab zwei Spieler, die haben 90 Minuten gespielt, im 120-Minuten-Test und das waren halt die beiden. Das ist schon mal klar, ja, auf die beiden wird das Spielsystem wohl ausgerichtet sein. Von den Neuzugängen her. Ne? Ich meine, klar, wir lassen jetzt so die alte Mannschaft in Anführungsstrichen so ein bisschen raus. Aber es geht jetzt hier um die Neuzugänge. Die alten kennt ja jeder.
Ja, und davon mal abgesehen, die alten möchte ich auch erst wieder bewerten, wenn sie tatsächlich unter Matchbedingungen was gezeigt haben.
Ja.
Denn was in einem Freundschaftsspiel oder was weiß ich passiert in der Vorbereitung, das ist halt eine ganz andere Kiste.
Ja, kommen wir zu Torben Deters. Sozusagen der Königstransfer, würde ich fast sagen. So der am meisten Aufregung gesorgt hat. So Zweitligist gibt ihn ab oder löst den Vertrag beim Zweitligisten auf, um zurück in seine Heimat zu kommen, wo er früher geschasst war, weil ein Christian Neidhardt nie auf ihn gebaut hat. Weil er keine jungen Spieler entwickeln wollte oder konnte, sondern da ging es halt darum, wir brauchen fertige Spieler, sonst können wir das hier abhaken mit Klassenhalt oder wie auch immer, keine Ahnung, das sage ich jetzt einfach so, ohne es genau zu wissen, aber die Vergangenheit unter Neidhardt zeigt halt so ein bisschen, auf welche Spieler er gesetzt hat und welche nicht. Und ja, Torben ist da halt durchs Raster gefallen, ist dann gewechselt und ist mit den Preußen aus Münster. So, er war natürlich noch viele andere Stationen gehabt, Lübeck, Lüneburg und Fortuna Düsseldorf 2, glaube ich. Aber ja, Münster, seine größte Station nach dem SV, wo er dann halt zweimal aufgestiegen ist, aus der dritten in die zweite, also von der Regionalliga in die dritte und von der dritten in die zweiten, irgendwie so, hat er das bei Münster gemacht, kann gut sein, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, oder ist er in die, zu denen erst gekommen, als
ist
er...
Ist ja unwichtig.
Ist eher unwichtig, genau. Ist jetzt aber wieder da. Bei seiner Verpflichtung hat man eigentlich immer noch darauf gewartet, dass halt ein Außenspieler kommt, weil da wir eher weniger Spiele haben. Aber klar, wenn ein Torben Detas zu haben ist, dann wird er natürlich geholt. Spielt auch noch in einem etwas undefinierbaren System. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich wüsste nicht, wo ich ihn hinsetzen würde aktuell. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, ob ich ihn in die Startelf packen würde. Und das ist schon ein bisschen bitter. Er hatte beim Spiel gegen Hardenberg, hatte man sofort schon gesehen, am Ball ist der Junge richtig stark. Also was der Pässe spielt, wie er sozusagen Räume deutet, wie er weiß oder wann er weiß, wann er den Pass spielen muss, wann sich ein Verteidiger löst und wann der Mitspieler losläuft, sozusagen, um dann quasi den Schnittstellenpass zu spielen. Das war stark und das war, habe ich schon gedacht, okay, geil. Was aber auch sich durch die Vorbereitung so ein bisschen bei ihm gezogen hat, deswegen würde ich ihn jetzt eher ein bisschen als kleinere Enttäuschung sehen in der Vorbereitung, dass er offensiv vorm Tor sehr, sehr unglücklich agiert. Viele, viele Schüsse, die nicht aufs Tor gehen. Manchmal in Lotte war der, glaube ich, an die Latte geschossen. Das ist natürlich bitter, aber passiert. Aber insgesamt aus guten Positionen, dann übers Tor, nebens Tor und so, das ist so ein bisschen schade. Also am Ball richtig stark, so im Abschluss richtig schwach. Und das ist mir ehrlich gesagt für jemanden, der geholt wird, auch so ein bisschen der mit Erfahrung jetzt kommt tatsächlich. 29 Jahre ist er jetzt schon. Keiner, der wahrscheinlich jetzt direkt eine Führungsposition übernimmt, aber einer trotzdem, der jungen Spielern wahrscheinlich schon Anweisungen geben
der
wird.
Der Engelmann-Nachwuchs.
Ja, genau. Oder der Engelmann Hinweise gibt, nee. Aber halt trotzdem jungen Spielern trotzdem ein Vorbild ist und denen halt schon Ratschläge und sowas geben kann, ist mir das insgesamt noch ein bisschen zu wenig. Deswegen glaube ich, er wäre auch eher ein Bankkandidat. Aber wahrscheinlich macht er jetzt gegen M 3 Tore und alles ist falsch, was ich hier gesagt habe. Und da so, dieses Falschsein, das will ich doch hoffen,
dass es kommt. Das würde ich mir auch wünschen.
Bei Fußballspielen, das sieht man
ein bisschen schade, wenn es der Lokal-Hero nicht halt schafft, standardmäßig dabei zu sein.
Ne? Ja, wahrscheinlich auch das ein oder andere Trikot oder die Beflockung auf jeden Fall verkauft. Da gehe ich ganz stark von aus. So, und die letzten beiden sind U19-Spieler, die mich tatsächlich auch ein bisschen positiv überrascht haben oder mehr positiv überrascht haben. Das sind Jonas Goldenstein und Mika Herrmann. Ich glaube, ein Niklas Wittrock, glaube ich, dass er Niklas mit Tornam heißt. Wittrock auf jeden Fall, den gab es auch noch. Bestimmt noch einen oder anderen U19-Spieler, die aber wahrscheinlich weniger zum Einsatz kommen, weil die noch eher in der U19 kommen, so wie Armin Muja letzte Saison, der jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen hochrückt in Oberliga, Regionalliga. Ja. Aber die lassen wir dann erstmal raus, weil die beiden sind, glaube ich, der U19 entwachsen und werden einen festen Kaderplatz in der A-Jugend, in der A-Jugend entwachsen, werden einen festen Kaderplatz bei den ersten Männern haben oder bei den U23-Mannschaft in der Oberliga. Da werden sie bestimmt auch wechseln. Aber beides, allein von der Körperlichkeit her, schon gestandene Typen, die sich, glaube ich, auch wohl in der Regionalliga durchsetzen können. Halt auch definitiv keine Startelf-Kandidaten, aber das ist auch nicht zu erwarten. Aber glaube ich schon, dass wir die das ein oder andere Mal sehen, die könnten so eine Rolle einnehmen. So von einem Luca Prasser haben wir es auch nicht erwartet. Ne? Der ist klar, der ist ganz klar Stammspieler geworden und Startelf-Kandidat. Will ich
der braucht mal bei Meppen,
ne? Ja, der spielt jetzt Oberliga. Will ich jetzt nicht viel zu hoch hängen, diese Vergleiche. Aber die kommen halt schon aus der U19. Gerade ein Mika Herrmann, der hat da auch gut genetzt. Jonas Goldenstein eher Innenverteidiger. Halt so ein bisschen das Problem, dass die wahrscheinlich in Positionen reinkommen, die eigentlich schon doppelt besetzt sind. Ja. Da muss schon halt viel passieren oder halt, weiß ich nicht, sehr spielabhängig sein, dass die dann halt mehr als 5 Minuten kriegen. Aber will ich halt nicht ausschließen. Und ich habe, glaube ich, auch keine allzu großen Bauchschmerzen, wenn ich einen Goldenstein in der Innenverteidigung sehe. Weil Innenverteidigung ist halt immer so ein Ding, da kann halt immer Gegentor passieren und dann brennt hier alles. Wenn du einen Stürmer reinbringst, der dann nicht netzt, ja, ist natürlich auch bitter, aber da passiert halt kein Gegentor in der Regel. Ne? Aber wir haben halt schon eigentlich viele U19-Spieler gesehen, die es doch irgendwie geschafft haben, sich festzuspielen. Niklas Wessels, Felix Golkowski und halt Luca Prasser allen voran, Armin Muja. Mal gucken, wie es diese Saison so wird. Der ist ja auch quasi so ein halber Neuzugang. Und ich dem einen oder anderen würde ich es wohl zutrauen. Ich will jetzt hier, wie gesagt, nicht hier den Druck hoch aufbauen. Aber sind vollwertige Kaderspieler Und so kann man sie dann auch behandeln.
Ja.
Ja, das sind die Neuzugänge.
Das sind die Neuzugänge. Viel Potenzial dabei, haben wir schon gesagt. Und bin auch wirklich gespannt, was uns da jetzt dann in Emden erwartet. Und wer uns da in Emden erwartet. Sprich, also wer tatsächlich am Ende des Tages in der Startelf stehen wird. Das wird bestimmt ganz spannend.
Ja.
Ja, so bitter das für mich ist, kann ich nicht dabei sein, weil ich auf eine hölzerne Hochzeit muss. Ja, das geht dann leider vor. Aber ich hoffe sehr darauf, denn Lukas ist da, dass er zwischendurch mal ein bisschen dickert und mir schreibt, wenn was Spannendes passiert.
Ja, und das mache ich. Zumindest ist wahrscheinlich dann eine Halbzeit eher, aber da irgendwie werde ich wohl was rüberbringen. Ja, wer mir aber auch richtig gut in der, ich sag mal so ein bisschen mein Hero der Vorbereitung, wir haben jetzt ja nur über den Neuzugang gesprochen, aber derjenige, der mir wirklich am besten gefallen hat und einer ist, der, glaube ich, auch so eine Art Man of the Saison werden kann, wäre halt Dominik Domröse. Ist so für mich der absolute Fixpunkt gewesen. Immer, wenn er gespielt hat, wurde nochmal angekurbelt, so was Kreativität und Offensiv-Tatendrang angeht. Ich meine, klar, der ist quasi nur auf Außen und ist da schnell und bringt Flanken rein. Allerdings muss man sagen, dass er auch öfter mal einen stehen lässt, wollte ich gerade sagen, das klingt ein bisschen falsch, ein Gegenspieler,
das warst du,
das war ich, genau, Gegenspieler stehen lässt und dann mal so Situationen dann scharf macht und so. Hat mir richtig gut gefallen, ihn zu sehen, auch ein Stuhlmacher entwickelt sich weiter. Erik Senga ist so ein halber Neuzugang irgendwie, der jetzt fit ist und auch kein Startelf-Kandidat, aber einer ist, wenn du den bringst, ist anders als letzte Saison.
Noch eine Qualität dann, mit reinbringt.
Der dann, Spiel, genau, ja. Auch, genau, eine andere Qualität vielleicht auch so ein bisschen. Das sind alles gute Jungs, die ich jetzt nicht erwähne, heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind, sondern wird sich halt alles zeigen, wer jetzt halt wirklich heraussticht. Aber die sind für mich jetzt schon diejenigen gewesen, die in der Vorbereitung ein bisschen herausgestochen sind. Daniel Haritonov sei auch noch mal kurz erwähnt, der, glaube ich, bis zum Lotte-Spiel verletzt war.
Der gefühlt übrigens meiner Meinung nach am meisten Trikots verkauft haben müsste mit der Beflockung. Also
ja, viele
Harry-T-Shirts ich am Samstag alleine gesehen habe.
Ja, nicht schlecht.
Ja, freut mich auch
ein bisschen. Freut mich auf jeden Fall.
Er hat mich ja auch sehr positiv überrascht in der letzten Saison, muss ich
sagen. Ja, genau. Auch einer, der so ein bisschen wie Stuhlmacher, nur auf einem anderen Niveau, sich auch immer noch so ein bisschen weiterentwickelt hat, aber jetzt gerade relativ viel in der Vorbereitung verletzt ausgefallen ist, aber trotzdem, als er gespielt hat, eigentlich so war, als wäre er nie weg gewesen. Normalerweise hast du dann vielleicht so ein bisschen Bindung zum Team so ein bisschen verloren oder halt nicht die Fitness unbedingt, um da mitzuhalten, aber war bei Harry eigentlich nicht der Fall. War ja letztens auch etwas länger verletzt. Ja, der Einzige, der noch verletzt ist und das wahrscheinlich auch noch sehr deutlich länger, ist Adrian Lenz. Bisschen sehr schade, der sich jetzt halt, ja, wenn du in der Vorbereitung fehlst und warst vorher eigentlich kein, ich sag mal, Spieler der Startelf, so wie er, dann wird es natürlich schwer haben, irgendwie ein Spiel zurückzufinden. Naja, ja. Muss man mal abwarten. Genau. Deswegen, also jetzt genau, geht's los mit dem Spiel gegen Kickers Emden. Ist sowieso ein sehr hartes Anfangsprogramm für den SV.
Freitagabend.
Ja, Samstag, wir spielen Samstag nie zu Hause. Das hat man beim NFV auch noch mal eben kurz geregelt, dass Samstagsspiele in Meppen sind verboten. Dies ist wahrscheinlich die komplette Saison.
Ich muss aber fair und ehrlich sagen, also die ersten 4-5 Spieltage, die haben es auch schon richtig knackig in sich. Ja. Danach kannst du halt schon viel für die Saison ablesen,
muss man ja einfach stumpf so sagen. So ist es nämlich. Es sind 6 Spieltage quasi fix terminiert. Das ist halt Kickers Emden, das ist das Lübeck. Heimspiel gegen Lübeck danach. Das erste Heimspiel, dann geht's nach Altona, meine ich.
Und dann kommt Oldenburg.
Dann kommt Oldenburg zu uns und dann fahren wir nach Schöningen. Und dann kommt Hannovers zweite zu uns. Genau.
Und das wenn die 6 Spieltage rum sind,
dann wissen wir,
wo die Reise hingeht. Ist die schon so weit vorgelesen, dass wir wissen, was passiert.
Wir wissen, wo die Reise hingeht, sozusagen. Ja. Dann ist sie noch nicht, genau, die Reise noch nicht beendet.
Nein, genau.
Aber wir wissen schon.
Der Indikator schlägt deutlich aus.
Genau, mit halt Emden und Oldenburg haben wir quasi die beiden größten. Und
Hannover auch.
Das glaube ich, ja, kann sein. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich glaube, eine zweite Mannschaft als Absteiger. Klar, man sagt immer Absteiger, die werden wieder oben mitspielen, aber ich glaube, da ist sehr viel Fluktuation. Ich meine, klar, die können immer einen guten Jahrgang haben, wie ein Wein, der dann vielleicht diese Saison auch richtig stark ist. Die können sich gut verstärkt haben, da habe ich leider keinen Einblick.
Hannoverschen Weinbergen.
Ja. Wer kennt sie nicht? Ja. Nee, aber ich glaube halt schon, dass die eher damit zu tun haben, Scherben aufsammeln und versuchen irgendwie.
Schauen wir mal, ich bin gespannt. Also ja, ich glaube auch, dass
sich Hannover
halt da nicht lumpen lässt und die Mannschaft
kann halt irgendwie
ausstattet. Also
von daher, das bei Kickers, nicht abschreiben. Bei Kickers und Oldenburg können wir eigentlich davon ausgehen. Lübeck glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Die haben 15 Spieler aktuell im Kader und die haben glaube ich auch schon Klassenerhalt ausgerufen, weil die wir ja kein Geld haben. tatsächlich letzte
Saison. Ja, stimmt ja richtig. Da war ja diese Spendenaktion.
Ja, letzte Saison habe ich mich da noch halbwegs drüber lustig gemacht, weil ich sagte, okay, das ist eine PR-Aktion, um Geld einzusammeln für diese Saison. Scheinbar sind da die strukturellen Probleme etwas tiefer. Von daher will ich mich entschuldigen, ehrlich gesagt, dafür, dass ich das denen unterstellt habe. Ich glaube, weil ich finde halt, so ein Verein sollte eigentlich nicht verschwinden. Das ist ein Traditionsclub und so. Man mag zwar von Lübeck halten, was man will, verschwinden sollen die aber dann doch nicht. Deswegen glaube ich schon, dass da wirklich große Probleme sind. 15 Spieler, wie gesagt, im Kader. Kann natürlich auch sein, dass die sich dann irgendwie gegen uns wieder komplett auseinanderreißen und dann irgendwie doch so ein Spiel, das ist so eine Kiste, wo man sagt, man sagt jetzt ja zum Beispiel gegen Emden, die jetzt ihren Kader gefühlt letzte Woche jetzt erst zusammen haben, die haben sich wahrscheinlich noch nicht gefunden. Das ist gut, wenn man gegen die spielt. Bei Lübeck denke ich mir so, wahrscheinlich wäre es zum Ende der Saison besser, wenn, gut, spielen wir auch noch logischerweise in der Rückrunde, aber wenn da sozusagen der Kader schon K.O. ist. Ja. Weißt du, wenn da die Kräfte schon nachgelassen haben bei so einem dünnen Ding, ist natürlich die Frage, klar, vielleicht die holen mit Sicherheit noch ein paar Spieler und so, das wird vielleicht auch noch besser. Dann können die eventuell auch eher noch so Überraschung sein, keine Ahnung, aber ich glaube halt eher, dass die beim Aufstieg nichts zu tun haben und aufpassen müssen, nicht abzusteigen. Und ja, dann gibt's noch Lohne, die irgendwie keine Ahnung, wie die Spieler geholt haben, aber da wird halt mal wahrscheinlich das Geldköfferchen vom Investor aufgemacht. Braucht das ein Assel, wird immer ein Ding sein. Und man weiß immer nie, was macht Bremen jetzt oder so. Bremen 2. Phoenix Lübeck ist ja auch immer so ein Kandidat, der tatsächlich immer oben mitspielt, obwohl man jetzt sagt, okay, jetzt hatten die einen krassen Umbruch, jetzt werden sie wohl einbrechen. Aber irgendwie funktioniert das immer. Und mit Havel seit der letzten Saison auch niemand gerechnet, dass die so überragend sind und aufsteigen. Vielleicht gibt es wieder so ein Überraschungsteam. Ne? Also auch wenn Kickers Emmen und wir die großen Favoriten sind, laut Kicker-Umfrage, für mich ist es eigentlich, führt kein Weg über den glorreichen SV Meppen, was Aufstieg angeht. Aber wir dürfen halt nicht andere unterschätzen. Und ja, die ersten 6 Spiele zeigen, wo die Reise hingeht. Und ich hoffe natürlich, dass wir am 6. Spieltag oder nach dem 6. Spiel auf Platz 1 stehen.
Mit 18
und da, das wäre natürlich auch mega geil. Und dass wir am Ende auf jeden Fall auf Platz 1 stehen, weil dann steigen wir auf. Weil, wie wir alle wissen, diese Saison steigt der Nordvertreter in diesem unfassbar genialen Regionalliga-Rotationssystem direkt auf. Und ja, wenn wir dann nach 34 Spieltagen auf Platz 1 stehen, dann sind wir wieder in der dritten Liga. Und das ist das Ziel für alle, für uns alle in Meppen. Das hat der Verein tatsächlich so kommuniziert. Und das freut mich, ehrlich gesagt, weil, ja, wenn es nicht klappt, ist es halt so. Aber uns verstecken zu müssen. Ich habe übrigens, glaube ich, im letzten Podcast auch noch gesagt, dass ich noch was von der zweiten gehört habe, was dann den Gegner sozusagen motiviert, weil man sich selber klein macht, so. Das habe ich, glaube ich, im Podcast halt nicht gesagt, deswegen habe ich es nur angedeutet. Deswegen hier nochmal der Teaser jetzt aufgelöst. Ne? Das war bei Meppen 2 gegen Spelle, wo der Spelle-Trainer gesagt hat, Meppen 2 reist hier als Favorit an. Und da sagte Joshua Hülsmann dann zu mir, dass die Dreistigkeit besitzen, uns hier die Favoritenrolle zuzuschieben als Tabellenfünfter und Regionalliga-Absteiger. Das hat uns nochmal zusätzlich motiviert und so. Und wenn du dich als SV Meppen irgendwie klein machst und eine Favoritenrolle abgeben willst, dann motivierst du Gegner vielleicht auch noch so ein bisschen mit, was natürlich immer dafür sorgt. Klar, wenn der große SV Meppen kommt, dann will man vielleicht auch über mehr als 100% über sich hinauswachsen. Aber das sind so kleine Quäntchen, dass die dann sagen, ja, hier, wir sollen die Favoriten sein. Ja gut, dann zeigen wir es euch. Ja. Und so ist Meppen in Spelle, Meppen 2 in Spelle aufgetreten. Und ehrlich gesagt, sollte man diese Rolle annehmen als SV, wird man machen, hat man gemacht. Und so treten wir hoffentlich in Emden auch auf. Beim Derby der Freundschaft, aber ja. 3 Punkte hätte ich trotzdem gerne. Danach nehmen uns alle wieder einen Arm und trinken ein paar Bier zusammen.
In dem Fall muss man auch sagen, lieber einen guten Freund sausen lassen, als auf ein Tor zu verzichten.
Ja, ich glaube, auch die Freundschaft überlebt das einfach. Ne?
Das glaube ich auch, ja, genau. Aber es werden keine Gefangenen gemacht, auf jeden Fall am Freitag. Will ich hoffen.
90 Minuten lang nicht, nein. Genau. Danach und davor wird geschunkelt und wahrscheinlich auch während des Spiels die Fanlager sich gegenseitig besungen. Aber auch Emden wird gewinnen wollen, wer hätte das gedacht. Und ja, so sollte dann jeder Verein auftreten und möge der Bessere gewinnen und dass wir das sind. So,
das ist ein sehr schönes Schlusswort. Was dabei rumkommt, das hört ihr dann in der kommenden Woche, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin gespannt, Lukas muss genau hingucken. Ich werde vielleicht mir dann noch ein paar Highlights angucken und so, wenn es ihn dann gibt, aber ja. wahrscheinlich nicht dazu kommen, irgendwas vom Spiel zu sehen. Mhm. Mal abwarten.
Weil Leute kennst, die heiraten, das ist immer
schlimm. Ja. Oder geheiratet haben. Geheiratet haben vor zehn Jahren. Ja. Viel schlimmer. Die immer noch zusammenhalten, die immer noch keine Scheidungspapier reingekriegt.
Das verstehe ich nicht, wie sowas funktioniert. Ich kenne niemanden, der 10 Jahre.
Weil es sind auch noch Mappen-Fans. Also ich glaube, ich habe die richtigen Worte schon dafür gefunden.
Ja. Was das. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass man 10 Jahre im Voraus nicht planen kann, dass da Mappen gegen Kickers
endet. Nee, das nicht. Aber man kann ja dann auch sagen, gucken wir mal am Samstag.
Das ist richtig. Ne?
Ja, aber gut, nein.
Prioritäten so, falsch gesetzt.
Ja, aber ich setze sie richtig. Ja. Muss ich jetzt sagen. Muss ja gut klingen, sollten
Sie es hören. Kenne ich die auch? Sonst habe ich Angst jetzt.
Ich glaube nicht. Ich habe euch lieb, wer immer ihr seid. Ja, genau. Wir haben euch alle lieb und deswegen kommen wir auch zu euch zum Feiern. Also Lukas nicht, ich schon. Ihr wollt Lukas auch da haben.
Aber sonst können das ja streamen über bestimmt eine super Qualität, über irgendeinen Beamer oder so. Mal gucken.
Noch habe ich Hoffnung, dass vielleicht irgendwas passiert. Wir warten ab und dann hören wir uns dann wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bei der kleinen Saisonvorbereitungsshow hier heute oder der
Show.
Oder wie ich ihn liebevoll nenne, der Lukas entschuldigt sich Podcast. Das hat er heute mehrfach getan. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich in den letzten Folgen. Ich entschuldige mich auch noch kurz dafür, dass ich in den letzten Folgen nie erwähnt habe, dass wir auch einen PayPal-Link hier haben, über den ihr auch was spenden könnt und natürlich auch gerne Kommentare schicken könnt, die dann halt monetär hinterlegt sind. Vielen Dank für eure Unterstützung auf jeden Fall. Ihr wollt uns ja sicherlich auch weiter hören. Und damit es was zu hören gibt, müssen jetzt die Jungs erstmal spielen. Das werden sie tun und danach hören wir uns wieder. Euch allen noch eine gute Nacht, schönen Tag, wann auch immer ihr das gehört habt.
Schöne Tageszeit.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.